ARD.
Hallo, ich bin Milat Kupay und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israels Verteidigungsminister Gallant äußert sich erstmals zu Vorwürfen, seine Armee habe UN-Blauhelmsoldaten beschossen. Israel fordert die Bewohner weiterer Orte im Südlibanon auf, ihre Häuser zu verlassen und Richtung Norden zu fliehen. Und der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter fordert erneut, dass Deutschland die Ukraine stärker militärisch unterstützt. Das sind einige unserer Themen heute am Sonntag, den 13. Oktober, Stand 17 Uhr. Israels Verteidigungsminister Gallant hat sich zum ersten Mal zu dem Vorwurf geäußert, dass das israelische Militär UN-Truppen im Libanon beschossen habe. In den vergangenen Tagen waren Blauhelmsoldaten bei Angriffen verletzt worden. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Zum ersten Mal hat sich der israelische Verteidigungsminister Gallant zu den Vorwürfen geäußert, israelische Truppen hätten Soldaten der UN-Friedenstruppen im Südlibanon beschossen. In einem Telefongespräch mit US-Verteidigungsminister Austin sagte Gallant, die Hisbollah kämpfe in der Nähe der Blauhelm-Standorte. Die Terrormiliz benutze die UN-Friedensmission als Deckung für Terroraktivitäten. Trotz dieser schwierigen Situation werde das israelische Militär weiter versuchen zu verhindern, dass UN-Friedenstruppen verletzt werden. Man gehe den gemeldeten Vorfällen nach, hieß es weiter. Gallant und Austin haben während ihres Telefonats auch über den Iran gesprochen. Es sei vor allem um die Bedrohung durch den Iran und deren Unterstützer im Jemen, in Syrien und im Irak gegangen. Israelische Medien berichten, Israel sei außerdem in Gesprächen über die Lieferung eines hochmodernen Luftabwehrsystems aus den USA namens Terminal High Altitude Area Defense, kurz THAAD. Es ist in der Lage, ballistische Raketen aus einer Entfernung von 200 Kilometern abzufangen. Sollte das System geliefert werden, wäre es das erste Mal, dass es in Israel im Ernstfall eingesetzt wird. Noch immer ist nicht klar, wie, wann und wo Israel auf den Angriff des Iran vom 1. Oktober mit etwa 200 ballistischen Raketen reagieren wird. Berichten zufolge sei aber klar, dass der Befehl dazu jederzeit kommen könnte. Am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, waren die Gefechte sowohl im Libanon als auch in Gaza weitergegangen.
Israels Ministerpräsident Netanyahu hat unterdessen gefordert, dass die Vereinten Nationen ihre Blauhelmsoldaten aus dem Kampfgebiet im Südlibanon abziehen. Er sagte, das Militär habe die UN wiederholt aufgerufen, die Soldaten in Sicherheit zu bringen. Er fügte hinzu, dass ihre Anwesenheit in dem Gebiet sie zu Geiseln der libanesischen Hisbollah-Miliz mache. Israels Armee hat die Einwohner weiterer Orte im Süden des Libanons dazu aufgerufen, ihre Häuser zu ihrer eigenen Sicherheit zu verlassen und in Richtung Norden zu fliehen. Ein Armeesprecher veröffentlichte in arabischer Sprache auf der Plattform X einen entsprechenden Aufruf. Dort wurden Orte in der Nähe der israelischen Grenze genannt, aber auch einige weiter nördlich im Libanon. Die Aktivität der Hisbollah zwinge Israel, gegen die Miliz aktiv zu werden, hieß es weiter in der Mitteilung. Die Menschen wurden aufgerufen, sofort ihre Wohnorte zu verlassen und sich nördlich des Awali-Flusses zu begeben. Dieser liegt etwa 60 Kilometer von der Grenze zu Israel entfernt. Infolge der Eskalation der Gefechte zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz sind bereits Hunderttausende Menschen aus dem Süden des Libanons geflohen. Irans Außenminister Araghchi hat signalisiert, dass sein Land einen israelischen Angriff nicht unbeantwortet lassen würde. Teheran habe in den letzten Tagen enorme Anstrengungen unternommen, um einen umfassenden Krieg in der Region einzudämmen. Für die Verteidigung der Bevölkerung und der iranischen Interessen gebe es aber keine roten Linien, so der Außenminister. Im Zuge der eskalierenden Kämpfe zwischen Israel und den vom Iran unterstützten extremistischen Gruppen Hamas und Hisbollah hatte die Islamische Republik am 1. Oktober rund 200 Raketen auf Israel abgefeuert. Seither wird mit einem Vergeltungsschlag Israels gerechnet. Und nun blicken wir auf den Krieg in der Ukraine. Der russische Präsident Putin ist nach Kreml-Angaben weiter bereit für ein Gespräch mit Bundeskanzler Scholz. Moskau habe stets mitgeteilt, dass man offen bleibe für Kontakte, sagte Kreml-Sprecher Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Bisher habe es aber keinen Vorschlag von deutscher Seite zu einem telefonischen Kontakt gegeben. Peskow reagierte auf eine Aussage von Bundesaußenministerin Baerbock. Sie hatte am Freitag gesagt, Putin sei nicht einmal mehr bereit, mit dem Kanzler zu telefonieren. Die Ukraine ist militärisch weiterhin stark unter Druck. Russische Truppen greifen unvermindert an der Front im Osten des Landes an. Luftangriffe gelten zunehmend der ukrainischen Energieversorgung. In dieser Lage ist der ukrainische Präsident Selenskyj durch Europa gereist, um weitere Unterstützung zu erhalten. Am Freitag traf er Bundeskanzler Scholz und legte einen sogenannten Siegesplan vor. Einzelheiten sind noch unbekannt. Selenskyj betonte aber, dass sein Land dringend mehr Waffen braucht. Mein Kollege Jochen Fischer hat mit dem CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter gesprochen und ihn gefragt, wie realistisch Selenskyjs Plan denn ist.
Die Strategie, die wir bisher haben, die Ukraine darf nicht verlieren und wir unterstützen, solange es nötig ist, lädt Russland zu immer weiterer Eskalation ein. Unsere Zurückhaltung, quasi jede weitere Waffenlieferung als Eskalation zu sehen, lädt Russland ein, das als Zeichen unserer Schwäche zu sehen. Und so hat er versucht zu überzeugen, mit weitreichenden Waffen auch die Kosten für den Westen zu senken, indem in russischen Bereitstellungsräumen und Depots bereits Waffen und Munition zerstört werden. Da stößt er in Deutschland auf taube Ohren, in einigen anderen Ländern nicht.
Was nimmt denn Selenskyj nun mit aus Europa? Er war ja nun einige Tage unterwegs, hat auch den Kanzler getroffen. Wie kann dieser sogenannte Siegesplan denn aussehen? Wissen Sie denn schon Details?
Er nimmt nichts mit. In Deutschland gab es nichts Neues. Das sind alles Versprechungen vom letzten Jahr. Rund 700 Millionen, die Gesamtsumme von 1,4 Milliarden Euro, beziehungsweise in Teilen auch etwas höher, sind alles Zahlungen auch von Partnerstaaten. Dazu kommen Ergebnisse aus Zinszahlungen, die aber noch arrangiert werden müssen, Zinszahlungen aus russischem Vermögen. Er nimmt nichts mit, außer Enttäuschung. Aber ich war da nicht enttäuscht, das war abzusehen, denn Deutschland möchte nicht, dass die Ukraine gewinnt. Deutschland hat Angst davor, dass eher Russland zerfällt. Deswegen ist die Absicht von Deutschland, dass die Ukraine Gebiete abtritt und auch auf NATO-Mitgliedschaft verzichtet, weil der Bundeskanzler glaubt, dass damit Russlands Appetit auf Moldau und die baltischen Staaten gestillt wird. Und das ist falsch. Es ist die Unterwerfung der Ukraine unter Russland und eine Fortsetzung des Krieges.
In 3 Wochen, da wird ja in den USA gewählt und sollte Trump wieder Präsident werden, dann können wir uns ja vorstellen, dass er die Unterstützung der Ukraine ganz einstellen wird. Europa wird mehr Verantwortung übernehmen müssen. Wie kann das geschehen, wenn Sie jetzt gerade sagen oder kritisieren, dass Deutschland im Moment da ambivalent unterwegs ist?
Nein, Deutschland ist nicht ambivalent unterwegs, sondern Deutschland macht Selenskyj sehr klar, dass nicht mehr zu erwarten ist. Und das bedeutet letztlich, dass die Ukraine vor der Frage steht, wie sie mit der eigenen Bevölkerung umgeht. Denn es ist sehr bekannt, ich war erst vor kurzem in der Ukraine, in den besetzten Gebieten dürfen die Leute nur bleiben oder ihre Wohnungen behalten, wenn sie russische Pässe annehmen. Gefangene werden in die Rüstungsindustrie gesteckt. Kinder müssen mal paramilitärische Ausbildung machen. Kein Mädchen über 14 ist sexuell unbelästigt gewesen in den besetzten Gebieten. Es ist also sehr heftig. Und Selenskyj steht dann vor der Wahl, was er seiner Bevölkerung macht. Wir müssen auch aufpassen, dass wir die Positivdinge sehen. Die Ukraine hat seit fast 3 Jahren einen Krieg, eine Vollinvasion der zweitstärksten Landmacht der Welt. Sie hält seit 10 Jahren diesen Krieg aus. Wir müssen auch die Fortschritte sehen. Und wenn die Ukraine es schafft, Russland aus den eigenen Territorien zu vertreiben, dann hat auch Europa eine Chance, wehrhafter zu werden. Wenn aber die Ukraine fällt, ist das ein Dominostein, der sich auf den Balkan auswirken wird, der sich aber auch auf Taiwan auswirken wird, weil dann im Indopazifik die Staaten nicht mehr auf westliche Unterstützung rechnen können, weil wir dann müde und ermattet sind. Wir müssen also begreifen, dass das kein Krieg Russlands gegen die Ukraine ist, sondern eine Allianz von China, Russland, Iran und Nordkorea. Dagegen müssen wir uns wappnen. Putin geht es darum, die Friedensordnung seit 1945 zu zerstören. Und wir schauen das aus dem Homeoffice an und zahlen das aus der Westentasche. Das führt unweigerlich zur Massenflucht aus der Ukraine, aber auch zu einer Zerstörung unseres Lebensmodells. Unsere Gesellschaftsform steht auf dem Spiel und das sollten wir begreifen.
Jochen Fischer im Gespräch mit dem CDU-Verteidigungs- und Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.